Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Wir hören das zweite Gebot aus 2. Mose 20, die Verse 4 und 5. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Abbild, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder oder eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an ihren Kindern, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Liebe Brüder und Schwestern, Luther hat ja dieses zweite Gebot im Anschluss an Augustin draußen gelassen aus seiner Aufzählung der 10 Gebote. Er musste dann das 10. Gebot halbieren, sozusagen 2 Gebote draus machen, damit er wieder auf 10 kommt. Ich schließe mich doch an die alttestamentliche und an die jüdische und an die reformierte Zählung an und bin doch, je mehr ich mich mit den 10 Geboten beschäftige und gerade auch mit diesem Gebot jetzt wieder in der Predigtvorbereitung, immer mehr davon überzeugt, dass auch dieses Gebot sehr aktuell ist. Wir leben in einem visuellen Zeitalter und die Macht des Bildes ist unwahrscheinlich. Und hier hat uns das zweite Gebot eine Menge zu sagen. Ein ewig gültiges Gottesgebot. Ja, wie auch Jesus es selbst sagt in der Bergpredigt. Ich bin nicht gekommen, um irgendein Tüttelchen am Gesetz aufzuheben oder aufzulösen. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das heißt, das, was das Gesetz wollte, nämlich uns Menschen in der Tiefe unseres Herzens bewegen und verändern, so dass wir Gott die Ehre geben und den Nächsten lieben können, aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele und Kraft. Dass wir diese Zielsetzung des Gesetzes, die das Gesetz leider nicht erreicht hat, wegen der Hartherzigkeit unseres menschlichen Wesens, dass wir diese Zielsetzung nun bei Jesus erwarten und erbitten dürfen. Das ist ja die Bedeutung, wenn er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Das heißt, das, was Gott sich mit dem Gesetz vorgenommen hat, das bringe ich tatsächlich zum Ziel. Ja, und nun dieses Gebot, kein Bildnis zu machen. Wir wissen aus der Erfahrung, aber natürlich auch aus dem Wort Gottes, dass kein Mensch Gott sehen kann. Es gibt einige deutliche Hinweise in der Bibel, wo Gott selbst sagt, kein Mensch kann mich sehen. Diese lichtdurchflutete, majestätische Herrlichkeitsgestalt Gottes kann kein Mensch sehen. Und wenn er ihn sähe, würde er in dieser Sekunde verbrennen. Ganz unmöglich. Und schon wenn Engel Gottes Menschen erschienen sind, sind sie oft umgefallen, weil sie den Lichtglanz und die Majestät gar nicht ertragen konnten. Und schon aus dieser Tatsache, dass kein Mensch Gott sehen kann, ergibt sich ja schon die Folge, dass man sich auch kein Bild von Gott machen kann. Wenn keiner ihn sieht, ja bitteschön, wer wollte sich dann erkühnen, sich ein Bild zu machen? Zunächst ist ja hier im zweiten Gebot, das zunächst ja an Israel gerichtet ist, vom Sinai her, davon die Rede, kein Schnitzbild, ja, keine Skulptur, keinen tragbaren Gott zu machen. den sie sich dann ja unmittelbar danach gemacht haben. Das ist ja das Furchtbare an dieser ganzen Szenerie. Nun habe ich mir jetzt diese Predigt in drei Schritten vorgestellt. Ich sprach schon vom Medienzeitalter. Und es ist gut, wenn wir uns erstens ein paar Gedanken machen, was mit Augen alles angerichtet werden kann. Wenn die Augen fehlgeleitet, wenn sie betört werden, dann kann ganz Schlimmes entstehen. Jesus spricht sogar an einer Stelle in der Bergpredigt von bösen Augen. Wenn die Augen böse sind, dann wird der ganze Leib, der ganze Mensch böse. Und deswegen ist mein erster Teil, pass auf deine Augen auf. Und der zweite Teil lenkt dann direkt in unseren Text hinein, mach dir kein Bild von Gott. Und damit ist eben nicht nur eine Skulptur, ein Götzenbild gemeint, sondern auch, mach dir kein inneres Bild von Gott. Das kann ganz schön schief gehen. Ich werde ein Beispiel bringen von Goethe, der an einem selbstgemachten Gottesbild innerlich zerbrochen ist. Die inneren Gottesbilder müssen auch auf den Prüfstand. Ja, und dann bin ich letztlich im Zentrum dessen, was uns Christen vom Neuen Testament her das zweite Gebot zu sagen hat. Wie denn überhaupt ein Bild von Gott möglich ist? Und an der Stelle hat natürlich Augustin und Luther wieder recht, als sie sagten, Gott hat sich in der Tat abbildbar gemacht in Jesus. Wir werden also im dritten Teil dann darüber nachdenken, dass das einzige wahrhaftige und bleibende und richtige Gottesbild in Jesus uns gegeben ist. Es ist also nicht so, dass wir gar kein Bild von Gott hätten und dass wir auf unsere Fantasien angewiesen wären. Nein, nein, so ist es nicht. Jesus ist der Bildgewordene, das Abbild Gottes schlechthin. Nun gehen wir in den ersten Teil und ich wiederhole die Überschrift, pass auf deine Augen auf. Wir sollten daran denken, dass wir alle Augenmenschen sind. Erinnern wir uns an die Sündenfallgeschichte? Was verheißt in Strichel Satan unter anderem dies, ihr kriegt geöffnete Augen. Eine zunächst recht merkwürdige Verheißung. An und für sich freut man sich doch, wenn man was sehen kann. Aber man muss bei allen Versprechungen Satans natürlich sehr genau hingucken, was damit wirklich gemeint ist. Satan meint nichts anderes als dies, was dann wirklich eingetreten ist. Die ganze Menschheit ist eine augenorientierte und man könnte schon sagen augenmanipulierte Menschheit geworden, dadurch, dass Satan ihr die Augen geöffnet hat. Eine vergiftete Gabe Satans. Wenn man nur die Augen hat zum Urteilen, dann ist das ein bisschen sehr wenig. Und wer fast 40 Jahre in der Ehearbeit und Eheseelsorge steht und stand, wie wir, meine Frau und ich, der kann da ein bisschen mitreden, wie viele Ehen sich nach Augenmaß gebildet haben. Und welche Schwierigkeiten man sich dann damit eingehandelt hat. Wohl dem, der das erkennt, dass eine Ehe nicht nach Augenmaß geschlossen werden sollte. ob der andere einem gefällt oder nicht, ist nicht ganz unwichtig. Aber es ist viel, viel wichtiger, ja, dass die Herzen in Jesus ihre Einheit suchen und finden. Erst dann wird eine Ehe wirklich schön und stabil. Ja, aber wir wollen zunächst ein paar biblische Beispiele uns in Erinnerung rufen. Mir fällt ein, der Lot, und das ist so markant beschrieben im Alten Testament, wie Abraham und Lot auf einen Berg steigen. Die Hirten vertragen sich nicht und sie müssen getrennte Wege gehen. Und Abraham, dem ja eigentlich die Wahl zustünde oder zugestanden hätte, wo er nun mit seinen Hirten hin will, hat die Größe, seinem Neffen Lot die erste Wahl zu geben. Und dann heißt es, und Lot hob seine Augen auf, das kann man sich so richtig vorstellen. Ach, wunderbar, diese grünen, saftigen Wiesen und Felder, der brauchte gar nicht lange zu überlegen. Der hat gleich zugesagt und zugestimmt. Das nehme ich, und handelt sich die schlimmsten Jahre seines Lebens ein. Ein Musterbeispiel dafür, wie schnell man aufs falsche Pferd setzen kann, wenn man nur seine Augen hat. Abraham hatte die Größe zu warten. Was mir mein Gott hat zugedacht, das wird mir auch nach Hause gebracht. Das ist doch ein schöner Spruch. Der Herr wusste, er kommt nicht zu kurz. Lot wusste es nicht, hat nach Augenmaß geurteilt. Eine andere schöne Geschichte ist ja die Salbung Davids durch Samuel. Wie der Samuel den Auftrag bekommt, in das Haus Isais zu gehen und den künftigen König Israels zu salben, obwohl er gar nicht weiß, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen konnte, wer das nun ist. Und dann geht er zum Vater, zum Isai und sagt, ich habe den Auftrag hier, einen deiner Söhne zum König Israels zu salben. Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig. Wen hast du denn zu bieten? Und dann marschieren sie alle an. Kann man sich so lebhaft vorstellen. Vielleicht nochmal schön gemacht, gebadet und ordentlich frisiert. Und dann kommen sie und einer nach dem anderen ist der Meinung, ja, ich bin doch eigentlich der König. Was braucht es dann noch groß herumzusuchen? Und alle werden abgelehnt. Ja, und dann sind sie alle durch und Samuel wird selbst unruhig und dann fragt er den Isai, sind das der Knaben alle? Also, hast du noch jemanden? Und da erinnert sich der Isai, natürlich, da ist ja noch einer. Ja, der kleine David, der Hirte, der ist es ja ganz bestimmt nicht. Und Samuel sagt, hol mir den. Und dann sagt der Heilige Geist ihm, das ist er. Ja, eine tolle Geschichte. Und die quittiert dann im Auftrag Gottes Samuel mit diesem tollen Wort. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Ja, das ist ein Unterschied. Die Augenmaßmenschheit rennt immer wieder in die Irre. Und heute, ja, ich sagte es schon, im Medienzeitalter, wo oft der Fernseher von früh bis abend läuft, sind natürlich die Menschen, die keine andere Orientierungsmöglichkeit und Kraft haben, ganz und gar auf die Macht der Bilder angewiesen und angelegt. Und dementsprechend werden sie natürlich dann auch gesteuert. Oder sollte man manipuliert sagen. Ich sagte schon, was für eine Tragik dahinter steckt, dass ausgerechnet in dem Moment, wo Gott dem Volk Israel die Lebensgrundlagen serviert in Gestalt der 10 Gebote, ausgerechnet in diesem Moment, ja, das Augenbedürfnis wieder durchkommt. Die warten natürlich erstmal, dass Mose wiederkommt vom Berg Sinai und er kommt nicht und er kommt nicht. Und dann ist keine Geduld mehr da. Und sie gehen zu Aaron und sagen, du musst uns einen Gott machen. Die wollten nicht unbedingt einen anderen Gott. Nein, die wollten schon den Gott, der sie bisher geführt hat aus Ägypten und durch das Schilfmeer. Aber sie wollten ihn sichtbar haben. Sie wollten, dass er mit ihnen geht. Und dann gehen sie und sagen, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Also, sie brauchten was anzufassen. Sie brauchten was Sichtbares für ihre Religiosität. Und als Mose dann den Berg runtersteigt, da sagt ihm Gott schon, da ist was passiert. Und Mose war schon innerlich drauf eingestellt und dann sieht er dieses ganze verführte Volk. Und es heißt, sie hatten ihre Lust. Die haben sich gefreut, dass sie jetzt einen sichtbaren, goldenen Gott hatten. Und Mose ist so erzürnt und erbittert, dass er die 10 Gebote, ja, herunterknallt und kaputt macht. Dieses Volk ist nicht in der Lage, auf Gottes Wort zu hören. Und wir wollen gar nicht herabsehen auf den Isai. Wir wollen gar nicht herabsehen auf den Lot. Wir wollen gar nicht herabsehen auf das Volk Israel. Sind wir nicht auch alle von früh bis Abend in der Gefahr, nach Augenmaß zu urteilen? Wie beurteilen wir andere Menschen? Ja, wenn die uns optisch nicht gefallen, wenn sie übel riechen, wenn sie aus fremden Ländern kommen, da ist doch sehr schnell ein Urteil gemacht. Und ich kann nur sagen, bitte, bitte Geduld und erstmal das Herz und erstmal das Gewissen und erstmal Gottes Wort fragen, bevor wir uns irgendein Bild machen vom Nachbarn oder aus der Verwandtschaft oder von irgendeinem Politiker oder Wissenschaftler oder sonst was. Ganz gefährlich, dieses ewige Bildermachen nach Augenschein. Wir brauchen eine Augenreinigung, so könnte man sagen. Man könnte auch sagen, ein Sehfasten. Jetzt ist ja Fastenzeit und es gibt ja unter anderem auch eine Kampagne, 40 Tage ohne Fernsehen, gar nicht das Allerdümmste. Zumindest sollte man sich das bewusst machen, ja, dass wir die Augen sehr und unter Gebet sehr unter Kontrolle halten müssen. Ich erinnere an den Hiob, an den Gottesmann. Der hatte ja nun wirklich eine enge Verbindung nach oben und trotzdem gingen seine Augen spazieren und zogen die Frauen aus. Und dann kapiert er es, das geht nicht so weiter. Und dann beugt er sich vor dem Herrn und dann sagt er, ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Gott, dass ich keine Jungfrau mehr lüstern anblicke. Tief beeindruckend, wenn ein Gottesmann seine Sünden nicht nur erkennt, sondern auch so deutlich bekennt und einen neuen Anfang mit dem Herrn nimmt. Und so hat er sich von aller Pornografie gereinigt. Und das könnte man ein paar Millionen oder Milliarden Männern hinterherrufen. Reinige dein Herz von allen falschen Bildern, die du dir da angespeichert hast. Millionen von pornografischen Internetseiten durchgeistern das Internet. nicht zu glauben, was da alles für ein Schmutz über die Menschheit ausgegossen wird. Pass auf deine Augen auf. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Mach dir kein Bild von Gott. Wenn man einen kleinen, einen kurzen, einen prägnanten Unterschied zwischen christlichem Glauben und Religionen, Weltreligionen formulieren will, dann könnte man den Satz formulieren: Religionen definieren sich dadurch, dass sie sich Bilder machen von Gott. Und dann entsteht eine Religion. Religio, religio, also die innere Bindung entsteht. Man macht sich ein Gottesbild und dann vertraut man sich diesem Bild an. Ich weiß nicht, wer sich mal mit Hinduismus beschäftigt hat. Das ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich. Schon allein die Wikipedia-Internetseite zum Stichwort Hinduismus ist ja so ausführlich und so lang, dass man da ein paar Tage studieren kann und dann zum Schluss vollkommen verwirrt diese Eindrücke dann zu sortieren versucht. Die haben ja Millionen von Göttern, diese Leute. Ja. Und wenn man sich dann, wir als Christen müssen natürlich sagen, diesen Aberglauben anguckt, dieser armen Menschen, die an selbstgebastelte Götzenbilder glauben und sich von denen Kraft und Weisheit und alles Mögliche für das Leben erwarten, dann ist das doch erschütternd. Und wenn man dann die Wirklichkeit in Indien sich näher anguckt, was sie für Probleme haben, ja, wie sie miteinander umgehen und welche Demütigung Frauen dort zu erdulden haben, wenn sie Mädchen zur Welt bringen. Nein, nur die Jungs, die sind dort begehrt. Und wie auch Frauen schmählich vergewaltigt und behandelt werden in dieser Religion, das ist schon schlimm. Womit ich nicht sage, dass im Christentum nicht auch ähnliche Exzesse passieren könnten. Aber hier ist das angelegt. Wer sich da mit dieser Götterwelt etwas näher beschäftigt, der kann das eigentlich nur, zunächst ist er etwas konsterniert und schmunzelt, aber dann kann er sich das nur mit großer Erschütterung angucken. Von einem affenköpfigen Gott wird Kraft und Stärke erwartet und in den Straßen gibt es kleine Nischen und da stehen dann diese Götter und bei großen Festen sind sie dann geschmückt und groß ausstaffiert und werden durch die Straßen getragen. Und von einem elefantenköpfigen Gott erbittet man sich Weisheit. Was ist das doch für eine umfassende Gesellschaftsverführung? Anders kann ich es nicht sagen. Und wie wichtig wäre dort ein fröhliches Christentum. Wie wichtig wäre, dass dort neue missionarische Impulse gesetzt werden. Leute, ihr braucht doch nicht euch an solche selbstgemachten Götzenbilder zu hängen. Gott hat sich offenbart. Ihr dürft euer Herz, euer ganzes Leben dem menschgewordenen Gott, dem Gottessohn Jesus Christus anvertrauen. Ja, wir könnten jetzt natürlich über viele Gottesbilder reden, wir könnten über den islamischen Allah nachdenken, der so unnahbar vorgestellt wird, dass er durch kein Gebet wirklich in seiner Handlungsweise beeinflusst werden kann. Vollkommen diametral entgegengesetzt dem biblischen Gott, der mit sich reden lässt, der sogar seine Pläne zu ändern verspricht, wenn Gebete ihn erreichen. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir dürfen Gott in den Arm hineinfallen und die Richtung seiner Gedanken in eine andere Richtung lenken. Also, das ist doch etwas ganz, ganz anderes. Viele Beispiele gibt es, wie Gott sich durch, in der Bibel, aber auch sonst im Leben, wie Gott sich durch die ernstlichen Gebete in seinen Gedanken und Plänen verändert und ändern lässt. Aber ich will jetzt gar nicht nur bei den fremden Religionen bleiben. Wie sieht es denn bei uns im Christentum aus? Stehen wir nicht auch in der Gefahr, uns Gottesbilder zu machen, die letztlich nicht tragen und die dann auch vor der Bibel nicht standhalten? Je nach Erziehung und nach eigenem Charakter kann man sich Gottesbilder formen, die dann irgendwann mal wie Seifenblasen zerplatzen. Ich kenne jemanden, der hat einen so sensiblen Charakter von Kindheit auf, dass ihm kleinste Versäumnisse, wenn er irgendetwas Minimales vergessen hat, Wochen und Monate lang beschweren in seinem Gewissen und er nicht frei davon wird, trotz Gebet. Was ist da für ein Gottesbild im Hintergrund? Da muss aufgeräumt werden. Wie anders ist Luther mit seinen Sünden umgegangen? Und als der Melanchthon mal zu ihm kam und schon wieder über seine Sündenanfälligkeit klagte, da hat Luther ihm ein riskantes Wort gesagt. Peca fortiter, sündige tapfer. Aber er hat natürlich ein Komma gesetzt und hat dann angefügt, aber bete noch tapferer. Also, wir müssen nicht ein übersensibles Gewissen durch diese Welt und durch unser Leben tragen und uns beschweren mit allen möglichen Versäumnissen, mit allen möglichen, ja, ich will ja nicht nur bei Versäumnissen bleiben, auch wirklich handfesten Sünden. Ist Christus nicht gekommen und ist er nicht für alle unsere Sünden gestorben, dann haben wir doch gar kein Recht mehr, unsere Sünden auf unserem Gewissen zu lassen. Nein, weg damit, hinweg damit, ein Fußtritt und fröhlich nach vorn geguckt. Also, da wollen wir mal vielleicht auch an unser eigenes Gottesbild denken, ob das wirklich ein Gnadengott ist, der alle Sünden auf Christus geworfen hat und der uns ein freies Gewissen und eine Zuversicht in unseren Glauben, in unser Leben hineingelegt hat. Vielleicht ist da auch da und dort noch etwas zu korrigieren. Es gibt ein Beispiel, das mich sehr bewegt. Und dass die deutsche Geistesgeschichte, ich will nicht sagen entscheidend, aber doch erheblich geprägt hat. Wenn Goethe, der Großmeister unserer Schriftsteller, ein bekennender und gläubiger, Jesusgläubiger Christ geworden wäre, ich spreche im Konjunktiv, was hätte dieser Mann für unsere gesamte Gesellschaft, für unser ganzes Volk, für unsere ganze Geschichte bewegen können? Und wenn man sich mit seiner Glaubensgeschichte, sage ich mal, etwas näher beschäftigt, dann stößt man auf seine Kindheit. 1755 war ein schlimmes Erdbeben in Lissabon. Bis heute das schlimmste Erdbebenereignis, was überhaupt jemals über Europa gekommen ist. Man streitet bis heute ja, über die Zahl derer, die damals umgekommen sind, aber das kann gut auf die 100.000 gehen. Und das verbreitete sich in Windeseile über ganz Europa. Alle möglichen Leute haben sich dann ihre Gedanken gemacht. Und Goethe schreibt in Dichtung und Wahrheit im ersten Band über sich selbst, dass er als 6-jähriger Knabe Kenntnis davon bekommen hat und dass es ihn in seiner Seele so sehr gequält hat und dass er den Glauben an einen liebenden Vater im Himmel 1755 aufgegeben hat. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Dichterische Sprache, er spricht sozusagen von sich selbst hier, er reflektiert seine Kindheit und stellt fest, dieser Christenglaube an den Vater im Himmel, das ist nichts mehr für mich. Und so wird Goethe Zeit seines Lebens immer wieder von diesem Unglücksereignis überholt und überfahren und findet keinen Zugang zu Christus. Und landet dann ja, wie wir alle wissen, im Pantheismus, dass ihm alles, die ganze Natur, göttlich erschien und dass er manchmal sogar heftige kritische Sätze gegen Christus und gegen die pietistische Glaubensauffassung formuliert hat. So kann ein Gottesbild einen begabten Menschen, ja, wenn es zerbricht, kaputt machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das richtige Gottesbild, um mal bei dem Begriff zu bleiben, uns angewöhnen und uns dort fest verankern. Ich will noch ein Beispiel, um jetzt auf Christus überzulenken, bringen, indem ich das Messiasbild des Judentums uns noch einmal vergegenwärtige, das die Juden hatten zur Zeit Jesu. Das ist nämlich interessant. Es gibt diese Stelle, man muss da Johannesevangelium Kapitel 6 mal in einem Zug durchlesen, wo ja, Jesus den Erwartungen des damaligen Judentums deutlich und energisch widerspricht und Widerstand leistet. Die 5000 Männer samt ihren Familien waren satt gemacht worden und dann kommen sie und wollen ihn zum König machen. Und Jesus flieht. Das beschreibt nur Johannes in dieser Deutlichkeit. Er flieht vor den Leuten, die ihn zum König machen wollen, auf einen einsamen Berg. Und wenn man dann Johannes 6 etwas weiterliest, da kommen ja dann die Konflikte deutlich zum Vorschein, wenn er sagt, ja, ihr kommt nicht zu mir, weil ihr diese Zeichenhandlung verstanden hättet, diese Speisung. Die habe ich doch nicht nur gemacht, um euch satt zu machen. Die habe ich euch gemacht und gezeigt, um euch klarzumachen, ich bin das Lebensbrot. Nicht nur euer Leib hat Hunger, eure Seele hat doch Hunger. Ich stille euren Seelenhunger, euren Lebenshunger. Versteht ihr das denn nicht? Und Jesus sagt, als sie dann zu ihm kommen und mit ihm die Debatten führen, ihr kommt nicht, weil ihr das verstanden hättet. Ihr kommt nur, weil ihr mich zum König machen wollt. Ihr habt ein ganz falsches Bild vom Messias. Aber nicht nur die Volksmassen. Die ganze jüdische Führung war ja schief gepolt. Und die schriftgelehrten Pharisäer, als Jesus am Kreuz hing, haben doch diesen Satz gesagt, der ist ja erschütternd. Wenn wir an den glauben sollten, dann müsste er jetzt vom Kreuz absteigen. Keinen blassen Dunst. Jesaja 53 sagt es doch deutlich, sie hätten es wissen können. Der Gottesknecht muss leiden. Die Sünden der Menschheit müssen ja irgendwo hin. Die müssen auf diesen Christus, auf den Messias drauf. Anders geht es nicht. Und dann sagen sie so ein blasphemisches Wort. Der soll vom Kreuz runterkommen, dann glauben wir an ihn. Also auch hier ein falsches Bild. Falsche Gottesbilder können tatsächlich einen Menschen die Tür zur Ewigkeit verschließen. Mein dritter Punkt, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Da sind wir jetzt eigentlich bei dem Gottesbild, das wir brauchen und das alleine trägt. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir dieses Gottesbild so plastisch, lebendig füllen, dass unser Glaube täglich davon profitieren kann und gestärkt und genährt wird. Und ich habe mir überlegt, wo kommt denn das am besten zum Vorschein? Wie kommt das zum Tragen? Inwiefern ist Jesus das Bild, das Abbild, die Verkörperung des lebendigen Gottes? Man könnte sagen, es gibt ein Bild, das wunderschön in drei verschiedenen Farben komponiert ist und das steht im Hebräerbrief gleich am Anfang. Und dort wird Jesus beschrieben mit grandiosen Begriffen. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und dann kommt eine dreidimensionale Erläuterung, ein Dreiklang oder ein dreifarbiges Gemälde. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Und er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Dieser Jesus ist das einzig tragfähige Bild, was wir Menschen von Gott uns machen sollen. Und wollen wir nochmal über diese Dreidimensionalität nachdenken. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Also die erste Farbe. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Haben wir darüber schon mal überhaupt nachgedacht? Alles, was existiert, der Mikrokosmos, der Makrokosmos, die planetarischen Systeme, die Milchstraßensysteme und auch der Mikrokosmos, der unseren Körper in Gang hält, in Schwung hält, die vielen Regelkreise, die hier ablaufen müssen, damit überhaupt das Leben uns tagtäglich neu erfrischt und beseelt. Ich bin jetzt bei Corona. Das passt ja hier nun wirklich rein. Die ganzen Zellen, die für unser Immunsystem nötig sind, wo kommen die denn her? Der Hebräerbrief sagt, Jesus trägt alles. Jesus ist dafür zuständig und verantwortlich, dass dein Körperhaushalt funktioniert. Ich finde das großartig, ja, dass wir an einen Gottessohn glauben, der bis ins Kleinste auch unser Leben reguliert und in Gang hält und der uns auch ein bisschen Weisheit noch gibt, dass wir auch unser Immunsystem etwas stärken. Wir beide, meine Frau und ich, wir machen ja diese Angstpsychose nicht mit. Ja, und lassen uns ja auch kein X von U machen. Und stärken unser Immunsystem und sind gut durch den Winter gekommen. Und wer da nähere Erläuterungen gerne möchte, der kann uns dann gerne im Anschluss fragen. Also wollen wir doch darauf vertrauen, dass der Herr, der uns erschaffen hat, der unser Leben steuert, der das Geburtsdatum und das Sterbedatum überblickt, dass der uns auch gut durch solche pandemischen Krisen hindurchbringt. Davon bin ich fest überzeugt. Und das dürfen wir doch auch jeden Tag von ihm erbitten. Ich verstehe das nicht, um nochmal diesen kleinen Schlenker in die Politik zu machen, dass Milliarden nur in die Impferei investiert wird. Ja, neulich hat sich ein Arzt beschwert, nur ein Bruchteil dessen, was an Finanzen in die Impfindustrie läuft, wird für therapeutische Maßnahmen ausgegeben. Das ist doch ein Missverhältnis, dass man plötzlich alles nur von Impfungen abhängig macht. Also wir machen jedenfalls diesen Zirkus, soweit wir können, nicht mit. Und jeder möge sich da natürlich gut informieren und nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Jedenfalls, wir glauben an einen Gott, der alles in seiner Hand trägt. Die zweite Farbe, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Wir hatten jetzt ein Ehepaar zum Gespräch und das geht mir nach. Und wir steuern ja in unseren Ehegesprächen immer ziemlich schnell auf die wunden Punkte zu und fragen, wo sind hier Versäumnisse? Ja, wie war das geschlechtliche Leben vor der Ehe und so weiter und so weiter? Gibt es noch etwas aufzuräumen? Und das war wirklich außergewöhnlich, zwei Menschen zu erleben, denen man nichts sagen musste, die von sich aus das gleich, also sozusagen mit der Tür ins Haus gefallen sind, gleich uns gesagt haben, wir wollen aufräumen, wir wollen das loskriegen, wir wollen die Vergebung haben, weil wir wissen, nur so kriegen wir unsere Ehe wieder in Schwung. Also es war ein wunderbares Gespräch. Zwei Gespräche haben wir gehabt. Und wir merkten, es ist doch wunderbar. Es gibt noch Menschen, die die Vergebung suchen, die die Reinigung von den Sünden wollen, ohne dass man erst groß lange reden muss. Das hat der Heilige Geist gemacht. Hier haben zwei das kapiert. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Und das darf ich doch in Anspruch nehmen. Und wer das noch nicht ausreichend oder überhaupt noch nie in Anspruch genommen hat, da kann ich nur sagen, bitte, das kann man doch mal machen. Ich bin dazu jederzeit bereit. Was würde ein Pfarrer lieber machen, als Vergebung zu sprechen? Wir machen es ja auch bei unseren Abendmahlsfeiern immer. Und wer das von Herzen glaubt, der darf wirklich befreit von aller Sündenlast nach Hause gehen. Ja, und das allerletzte, die dritte Farbe, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Muss man sich mal überlegen, da steckt ein Gottesbild dahinter. Dieser Gott holt seinen Sohn und setzt ihn zur Rechten. Die Rechte ist immer die machtausübende Kraft Gottes. Dieser Vater ist sich nicht zu schade, seinem Sohn die volle Regie, die volle Verantwortung, die volle Macht über alles zu übertragen. Der sagt nicht, so, bitteschön, du kannst mal zugucken. Nein, er übergibt alles seinem Sohn. Und der Hebräerbrief am Anfang weiß, da steht ja auch was vom Erbe. Der gibt das ganze Erbe in die Hand seines Sohnes. Was ist das für ein Vater? Das ist das richtige Gottesbild. Ja? Wir glauben an einen Gott, der alles für seinen Sohn und damit alles für uns tut. Wunderbare Stelle, Johannes 10, 10. Leben und volle Genüge, heißt es dort. Jesus gibt uns Leben und volle Genüge. Er ist ein liebevoller Gott, der uns das Beste gönnt und täglich neu. Was ist das für ein Gottesbild? Wenn wir diese drei Farben richtig verinnerlichen, ja, dann sind wir wirklich gestärkt im Glauben. Und dann kann der Heilige Geist uns das täglich neu in Erinnerung rufen. Ja? Ich wiederhole, er trägt alles. Er trägt mich. Er trägt mich durch die Krisen des Lebens und auch durch die Corona-Zeit. Zweitens, er vollbringt die Reinigung von den Sünden. Ich muss nicht mit meinen Sünden sterben. Ich kann alles abgeben, an das Kreuz legen. Und wenn sie wieder mich bedrücken, mache ich es wieder. Ich bete jeden Morgen um Sündenvergebung. Eine großartige Befreiung, dass wir einen sündenvergebenden Gott haben. Und drittens, er setzt seinen Sohn zur Rechten und überträgt ihm alles, was er hat und ist. Er gibt ihm Anteil an seinem Wesen, an seiner Macht, vollen Anteil. Und in Christus haben wir auch diesen vollen Anteil. Leben und volle Genüge. Wir haben einen liebevollen, reich verschenkenden und gebenden Gott. Und wer diese drei Aspekte dieses Gottes zu einem Bild zusammenfügt, der hat wirklich gut vorgesorgt für Zeit und Ewigkeit. Amen.